Wirtschaft regional, der Podcast für Ostwürttemberg mit Wirtschaftsredakteur Bernhard Hamp. Und ich bin heute zu Gast bei Fee Hartfeld, bei Ahlens bekanntester Modedesignerin. Schön, dass ich da sein darf, Fee.
Ja, hallo Bernhard, ganz schön, dass du da bist. Es freut mich wirklich sehr.
Ja, und wir sitzen hier in deinem Showroom in der Innenstadt von Ahlen. Natürlich sehen unsere Hörerinnen und Hörer nicht, was es hier gibt. Deswegen kannst du vielleicht kurz beschreiben, was sehen wir denn hier für Kleidungsstücke?
Ja, vornehmlich meine Alpaka-Kollektion. Das ist so mein Steckenpferd seit über 20 Jahren. Das ist eine Strickkollektion, die ist ökologisch produziert, wird in Lettland hergestellt, in einem sozusagen in einem Frauenprojekt. Die Herstellerin, die habe ich kennengelernt auf einer Messe, beziehungsweise eine Designerin, die sie empfohlen hat. Und dann bin ich halt in den 2000er Jahren dorthin gefahren und habe mir diese Produktionsstätte angeguckt. Und das ist ganz arg schön, weil Frauen werden dort in Riga urban eben mit dem Bus morgens abgeholt, die eben in diesen urbanen Vorstädten keine Arbeit finden, und nach Riga gefahren zu dieser auch Designerin. Und sie hat eben eine kleine Strickfirma, ist selber Designerin, macht eigene Kollektionen, aber hat ganz viele europäische Kunden, vor allem also auch Schweden oder Dänemark und so weiter.
Alpaka, das ist, glaube ich, so eine Art Lama, so ein Huftier.
Ja, genau.
Warum gerade Alpaka? Was ist denn besonders an dieser Wolle?
Naja, besonders ist die vor allem die Langlebigkeit und das Anti-Pilling. Also Alpaka pillt nicht, das heißt, es gibt keine so Knötchen in der Ware. Hochwertiges Kaschmir hat es auch. Also was besonders ist an der Alpaka-Wolle, ist eben, dass es im Durchschnitt 22 Mikron hat. Das heißt, es ist so weich wie Kaschmir auch, hat eben den großen Vorteil, dass es viele Kapillaren innerhalb der Faser hat und somit Wärme- und Luftaustausch und Feuchtigkeitsaustausch gewährleistet sind. Das gibt es dadurch, dass die Alpakas vornehmlich ja in Peru sind und daher stammen und 5000 Meter hoch steigen müssen und wieder runter auf 1000, und daher müssen sie diesen Temperaturausgleich selbst herstellen. Daher kommt das.
Ah ja, und kommt die Wolle für deine Strickkollektion auch aus Peru oder kommt die dann aus Lettland?
Also nein, ursprünglich kommt das Garn aus Peru, wird dann in Italien versponnen. Das ist für mich sehr wichtig, weil ich habe schon teilweise auch 2000, beginnende 2000er versucht, direkt aus Peru die Wolle zu beziehen. Die war dann sehr schlecht versponnen und hatte dann halt auch auf den Strickmaschinen Probleme, sodass ich halt dann wiederum zu meinem ursprünglichen Garnhersteller aus Italien gekommen bin, zurückgegriffen habe und mir einfach eine hochwertige Verspinnung total wichtig ist, weil mein Konzept ist eben die Langlebigkeit der Mode. Das heißt Slow Fashion, Produkte und Pullover, Kleider, Mäntel zu entwickeln, die man mindestens 10 Jahre hat oder 5 Jahre oder manche sogar 20 ausgezeichnet damals. Also meine Diplomarbeit hieß Umwandlung eines Tages. Da ging es auch um die, nicht nur um Wandlung im Sinne von, ich betrachte einen Tag im Tageslauf, das war doppeldeutig gemeint, sondern auch diese Umstrukturierung, wer bin ich, wie natürlich möchte ich sein, wie gehe ich mit meinen Ressourcen um, wie geht der Designer mit den Ressourcen um, welche Garne, welche Stoffe nehme ich. Ja.
Mhm. Dieses Projekt in Lettland, von dem du gesprochen hast, das hat auch eine soziale Komponente. Komponente der Frauenförderung. Ja. Ist dir das auch besonders wichtig?
Besonders, ja. Mhm. Das ist, das liegt wohl auch an meiner persönlichen Geschichte. Und es liegt, also ich wollte immer, ich hatte so die Aufgabe als Kind, meine Mutter etwas zu stärken. Und es wird jetzt nun mal sehr persönlich. Also der Ursprung war, dass meine Mutter eben mitgearbeitet hat oder auch Designerin war in der Schmuckfirma, die meine Eltern hatten, mhm, in Schwäbisch Gmünd. Und nach der Scheidung eben durch das, dass sie keine Ausbildung hatte nach dem Krieg eben, schon ein bisschen sehr, sehr depressiv war und kaum in ihre Kraft kam. Mhm. Und das Einzige, wo sie so gut erreichen konnte, eben, wenn wir zusammen Kataloge angeschaut haben. Sehr interessant, ja. Mhm. Und aus dem heraus und auch durch meine Großmutter, die, bei der ich dann immer war, mit der ich ganz wunderschöne Spaziergänge durch die Natur und Schwäbisch Gmünd gemacht habe und ins Münster gegangen, immer ganz früh morgens, wenn noch der Nebel so in dieser Jahreszeit da war und ich die Farben und die Schönheit so aufsaugen konnte. Also das war so beides. Und sie hat mir dann damals, also meine Großmutter hat mir damals einen Schal aus Indien gezeigt. Da war ich, glaube ich, 4. Und dieser Schal war aus Seide und hatte unglaublich schöne Farben. Und ich sagte halt in dem Moment zu meiner Großmutter, das möchte ich werden, wenn ich groß bin. Mhm. Und das ist halt eine schöne Geschichte, weil es tatsächlich so geworden ist. Ja.
Aber man wird ja nicht von heute auf morgen Modedesignerin. Was hast du dann gemacht, um das zu werden?
Also ich würde jetzt nicht jetzt alle Einzelheiten erklären können, aber es war eine starke Suche, was ich werden wollte. Es gab viele, also während meiner Gymnasialzeit war es auch klar, dass ich künstlerisch, sagen wir mal, begabt bin und ich auch, es gab verschiedene Aspekte. Ich habe auch gesungen, war auch in der Band und so. Also alles, was mit Kunst zu tun hat, hat mich interessiert. Ich wollte aber so eine Bodenständigkeit erreichen und eben nicht diesem Beispiel folgen, keine Ausbildung zu haben und dann irgendwie dazustehen wie meine Mutter. Das war mir ganz klar. Mhm. Ich wollte so auf eigenen Beinen stehen und mich auch niemals von einem Mann abhängig machen. Und habe dann eben Wege gesucht, also durch verschiedene Wege in meines Lebens kam ich dann dazu, dass eine Freundin zu mir sagte, komm, wir fahren mal nach Reutlingen und schauen uns das an. Du interessierst dich fürs Textildesign. Mhm. Und das war eigentlich sofort klar. Ich habe damals den Professor Aheimer getroffen.
Also an der Hochschule in Reutlingen.
Und es gab eben so eine Mappenbesprechung und er hat mir gezeigt, wie es dann zum Schluss, wie eine Diplomarbeit aussehen konnte. Mhm. Und das war dann klar. Also es war für mich schon immer so, dass Farben, Formen und auch Malerei vor allem mich einfach getröstet haben. Mhm.
Das heißt, das zu dem Künstlerischen hat es dich schon immer hingezogen. Das war für dich völlig klar. Es muss etwas Kreatives sein.
Ja.
Etwas anderes wäre nicht in Frage gekommen, ein Bürojob oder...
Nein, auf gar keinen Fall. Also ich habe das auch verschiedene Dinge schon ausprobiert. Ich habe auch eine kurze Zeit lang war ich Hebamme, also Hebammenschülerin. Ich hätte es gerne zu Ende gemacht, aber da waren persönliche Dinge, die dann in die Wege geschmissen wurden. Für mich war es wichtig, am Menschen zu arbeiten. Das hört sich komisch an, weil Mode hat immer so den Touch. Es hat nichts so direkt mit dem Menschen zu tun, sondern mit Verkleidung. Und das stimmt überhaupt nicht. Also für mich hat Mode damit zu tun, dass man Körper, Seele und Geist stärkt. Das heißt, Mode kann Rebellion sein. Mode kann sich hinter Eleganz verstecken. Also die Persönlichkeit kann sich hinter Eleganz verstecken. Mode kann die Persönlichkeit zum Leuchten bringen. Sie kann Natürlichkeit ausdrücken. Sie kann die eigene Persönlichkeit verstecken. Sie kann, eigentlich in allen Bereichen das ausdrücken, was man sein möchte oder sich auch vor was man sich auch schützen möchte. Also sie kann alles, was wir sind, ausdrücken und in einer Vielfältigkeit, die sonst in einer Eindimensionalität, was die Malerei vorgibt, zum Beispiel nicht kann. Mhm. Also Mode hat auch mit der Bewusstwerdung des Menschen zu tun, mhm, und der Haltung vor allem. Ja.
Glaubst du denn, dass es für jeden Menschen die richtige Kleidung gibt, die zu ihm passt? Oder kann sich jeder so verkleiden, jede, wie er oder sie gerne möchte und damit auch einen ganz anderen Typ annehmen?
Natürlich, es gibt verschiedene Menschentypen. Da muss man immer mit umgehen. Es gibt Menschentypen, die möchten sich gerne verkleiden, die möchten gerne in verschiedene Rollen schlüpfen. Das ist auch, also da habe ich auch gar nichts dagegen. Es ist nur nicht meins oder jetzt mein persönlicher Weg, auch in meinen Kollektionen nicht. Also ich denke, es gibt nicht die ultimative Mode, sondern sie wechselt mit unserem Wachstum, sie wechselt mit unserem Alter, sie wechselt in verschiedenen Formen, sie wechselt in den Farben, wie man sich fühlt. Man nimmt eine andere Farbe, wenn man sich gut fühlt, oder man nimmt eine verdeckte Farbe, wenn man sich nicht so gut, oder hüllt sich in verschiedene Materialien ein, die einem gut tun. Also das hat auch damit zu tun, dass es innen, Mode geht von innen nach außen, von außen nach innen. Mhm. Und somit kann sie uns wirklich in allen Bereichen, auch wenn wir uns nicht so gut fühlen, gut tun. Mhm. Ja.
Es gibt ja auch, was du vorhin schon mit Slow Fashion angesprochen hast, Kleidungsstücke, die begleiten uns über den ganzen Lebensabschnitt. Ja. Ne? Also sei es ein Mantel oder Schuhe oder ein Hut, den man sehr, sehr viele Jahre hat, das ist ja dann doch ein Teil von meiner Persönlichkeit,
oder? Und vor allem Mode erzählt Geschichte, Kleidungsstücke erzählen Geschichten. Sogar nimmt man Kleidungsstücke von Fremden an. Also ich finde, meine Kinder und auch ich kaufen nicht nur neue Mode, sondern ich bin schon immer ein Second-Hand-Fan. Also meine Garderobe besteht aus Second-Hand und selbstgemachten Dingen und Dingen, die mir einfach Spaß machen. Ja. Und natürlich sind auch Artefakte dabei, die ich niemals loslassen wollte, weil das einfach Schätze sind. Mhm. Also man hat auch ein Kleidungsstück als einen Schatz bei sich.
Mhm. Findest du, wir hören jetzt gerade übrigens im Hintergrund die Kirchenglocken in Aalen, aber die können wir nicht abstellen, wollen wir ja auch gar nicht. Du hast gerade erzählt, dass du an der Hochschule in Reutlingen Textildesign studiert hast. Mhm. Was muss man sich denn unter Textildesign vorstellen?
Also es war ein junges Studium und das hieß Textilgestaltung. Da konnte man also die Grundsemester eben die ganzen künstlerischen Grundlagen erwerben. Das heißt Zeichnen, Malerei, also es war sehr, sehr künstlerisch. Ja. Wir hatten auch verschiedene Professoren, die aus dem Architekturstudium kamen oder aus der Textilbranche, die Designer waren oder auch Modedesigner waren. Und nach dem vierten Semester konnte man sich dann entscheiden, ob man sozusagen Fläche macht oder Mode konzentriert. Also man konnte sich entscheiden, Fläche zu machen bedeutet also Drucke herstellen, Strickware oder Webware. Dafür musste man sich dann im Diplom nochmal spezialisieren, ob man sich eben für Druck, Webware oder Strick interessiert oder da eine Diplomarbeit drüber macht. Oder man konnte es kombinieren, so wie ich es gemacht habe. Also ich konnte quasi, habe mich auf Strick konzentriert, habe Leinenstrick entwickelt, den es damals noch gar nicht gab, und eben ökologische Wolle, die waren damals noch aus Dänemark, gab es eine Firma, die mit Naturfarben gefärbt hat, und da habe ich meine Kollektion draus gemacht. Also nur so zum Beispiel. Fläche bedeutet natürlich auch Teppiche, alles was mit Interior zu tun hat, Und das ist natürlich auch noch immer bei mir noch im Hintergrund, weil ich das auch liebe natürlich als Designer, ist man natürlich auch alles, was mit Textilien zu tun hat, sehr affin oder mag das sehr. Ja.
Mhm. Da war auch schon das Thema Nachhaltigkeit. Ja. Ist es in dieser Zeit entstanden?
Vor allem, weil ich aufgrund dieser Neugierde, die ich immer hatte, oder das Nachfragen, ja, was für Farben nehmt ihr denn oder was wird denn in der Textilindustrie gemacht? Die Fragen an die Chemieprofessoren, da gab es keine Antwort. Das hat mich sehr erschüttert. Und es hat mich so sehr erschüttert, dass ich, also weil ich dachte, wir sind doch schon viel weiter. Ich bin in den 80ern groß geworden, da war die neue Bewegung der Ökologie sowieso ganz vorne. Die Ökos waren überall zu sehen. Und ich fragte mich, warum ist denn das noch nicht hier angekommen? Mhm. Also das kann ja wohl gar nicht sein.
Warst du selber auch so auch als Öko unterwegs oder?
Nein, überhaupt nicht. Also doch, vielleicht mal so in der Anfangszeit, wo ich noch so 15 war, wo ich noch so mit lila Latzhosen rumgelaufen bin. Aber das war auch so eher indisch geprägt und das fand ich auch immer so toll. Und auch dieser indische Schmuck damals. Aber ich war jetzt nicht dieser Öko, den man sich so vorstellte. Habe zwar auch meine Haare mit Henna gefärbt und so, aber ich war immer so ein bisschen zwischendrin, würde ich mal sagen, ja. Also ich bin sehr bewusst, auch alles, ja, ich glaube schon, meine Kinder spiegeln mir das, dass wir doch sehr bewusst uns ernähren oder auch einfach, wie wir mit den Dingen umgehen. Mhm. Also Dinge werden bei uns nicht so einfach weggeschmissen, sondern man wird gefragt, was kann man noch daraus machen? Und so weiter und so fort. Also das ist schon immer so. Mhm. Also das hat auch mit Spaß zu tun, Dinge nicht einfach oder auch Stoffe nicht oder Kleidungsstücke nicht einfach so loszuwerden als Müll oder so. Mhm. Ja.
Und du hast ja auch den Umgang mit Mode in anderen Teilen der Welt damals erlebt. Da
genau.
Kannst du darüber ein bisschen was
genau.
erzählen.
Genau, und aufgrund dessen bin ich dann ich glaube im dritten Semester nach Gambia gereist. Mhm. Wollte mir eigentlich vornehmlich die Technik des Batiks dort anschauen und bin dort zu einer sozusagen Firma gefahren und ich war bodenlos schockiert. Überall waren BASF-Fässer aufgestellt. Mhm. Es hat gestunken. Die Apparaturen wurden in die Erde abgelassen. Sie hatten keine Behälter für verschiedene. Natürlich gab es einzelne Behälter für verschiedene Färbungen. Aber die Arbeitsbedingungen, es waren wirklich nur Hütten, in denen die Frauen natürlich vornehmlich gefärbt haben. Und es hieß dann, dass sie also auch nicht so alt werden. Also das ist schon, war sehr, ich bin sehr krank geworden in Gambia. Ich hatte dann ein Chuchukamashi-Fieber, hatte eine Hirnhautentzündung. Kam damit zurück. Also das hat mich wirklich sehr erschüttert. Und ich glaube, diesen Prozess, dann wusste ich, nein, wir müssen irgendwie was machen. Also es war für mich immer beides. Bewusstwerdung als Mensch, bis in die Einzelheiten als Mensch und auch gleichzeitig, ich möchte einen Weg gehen, der mich nicht in diese Masse involvieren lässt. Also deswegen bin ich immer noch Einzelunternehmerin, weil ich einfach, weil ich das Gefühl habe, ich habe somit auch alles in der Hand. Und es ist keiner da, der mir irgendwie was vorschreibt oder sagt, es geht nicht so. Oder ja. Also somit habe ich einfach einen Überblick, den ich auch, das hat ja mit verschiedenen Aspekten zu tun, aber somit kann ich auch meine Dinge steuern und weiß, dass sie echt sind.
Wie ging es denn dann weiter? Du hast wahrscheinlich deinen Studienabschluss in Reutlingen gemacht. Warst du dann fertige Modedesignerin und bist auf den Laufstegen dieser Welt
präsentiert? Nein, also ich war, ein wichtiger Punkt war noch, das Praxissemester habe ich an der Universität in Berlin gemacht, an der HDK damals noch, also Hochschule der Künste. Jetzt ist die Universität der Künste und damals habe ich bei Professor Ehring auch Fläche gemacht. Das heißt, ich habe zum ersten Mal gefilzt, also mit Wolle gefilzt und ein ganzes Kleidungsstück in einer Technik gefilzt, verschiedene Druckstoffe hergestellt. Da wusste ich nicht so genau, ob ich jetzt in Richtung Fläche oder noch Mode gehen wollte. Und dabei war es sehr interessant, weil Vivienne Westwood hat sich damals vorgestellt als Professorin. Und wir waren zwar Gaststudenten, aber wir konnten einfach miterleben, wie sie sich vorgestellt hat.
Also Vivienne Westwood hat dich als Persönlichkeit fasziniert. Hat sie denn auch Einfluss gehabt auf deine persönliche Mode, auf deine eigenen Entwürfe?
Meine Entwürfen, die müssen natürlich auch für die Deutschen passen. Aha. Das ist ganz anders als in London, wo man eben, also da kann man sich wirklich selber erfinden und neu erfinden. Und natürlich hatte sie auch einen wahnsinnig tollen Start mit den Sex Pistols und so weiter und so fort. Aber das kann man hier eben nicht. Das ist einmal ganz klar. Ich wollte auch nie in solche Fußstapfen treten. Mhm. Ich fand es sehr, sehr toll, dass es so einen Mensch gibt, der die Möglichkeit hat, sich zu entwickeln. Das ist toll zu sehen. Mhm. Und auf der anderen Seite, was mich sehr geprägt hat während der Reutlinger Zeit, wir hatten einen Professor Hasenfuß, der mit uns immer auf die Prêt-à-Porter gefahren ist nach Paris. Und dort haben wir uns eingeschlichen in die verschiedenen Fashion-Shows. Also da habe ich wirklich die ganz großen Größen gesehen. Mhm. Andy Möhle-Meester, Dries van Noten, Karl Lagerfeld, Balenciaga, Gilly, also alle, die man sich nur so vorstellen kann. Also meine Favorites, Yamamoto, Rei Kawakubo, also wirklich die ganz großen Größen. Mhm. Und das war sehr spannend und aufregend, denn wir hatten ja nie Karten, sondern wir sind da immer ad hoc hingefahren und eher vorne raus. Und wir saßen da nur vor den Zelten am Louvre, weil es gab damals noch der Louvre, also die Pyramide war gerade im Bau und deshalb waren überall diese riesen Zelte für die Fashion-Shows aufgestellt. Und wir haben es immer irgendwie geschafft, dass jemand gesagt hat, hier, ich habe noch eine Karte für dich. Oder wir saßen da und haben stundenlang gewartet. Oder einmal war es in der Heilsarmee, die in der Wäscherei der Heilsarmee, da sind wir über Dächer geklettert und haben dann Noteingänge gefunden. Also es war super spannend und immer so ein bisschen kriminell, aber das werde ich niemals missen, diese Erfahrung.
Was hat dich am meisten beeindruckt, welche Show?
Ich glaube, Dries van Noten und Yoshi Yamamoto.
Haben die dich selber auch so ein bisschen in deiner Art Mode machen, beeinflusst?
Ja, vor allem, weil ich bei allen so entdecken konnte, die erzählen eine Geschichte. Ja? Mhm. Es ist nicht nur so, dass man sieht ja zum Beispiel auch, was ich auch sehr merke, ist Contemporary Art Dance. Das ist so, da erzählen Menschen mit ihren Körpern Geschichten und man versteht die, ohne dass eine Sprache dabei ist oder dass ein Theaterstück vollführt werden muss oder dass man sich verkleidet, sondern es hat immer hat es mit dem sozialen und politischen Haltung zu tun. Mhm. Also das ist, ich glaube, allen erkennbar gewesen oder eine Haltung oder eine Rebellion oder ja, also im Speziellen gibt es natürlich auch immer für jede Kollektion auch einen Namen, ja, wie bei mir jetzt Umwandlung eines Tages. Das war jetzt nicht nur, dass ich irgendwie den Tag so betrachtet habe, sondern ich habe damals auch vornehmlich in Berlin zufällig ein Bild von Georges de Latour aus dem 1500, also im 16. Jahrhundert gesehen, in dem so ein altes Bauernpaar Leinenkleider anhatte und das zum ersten Mal in Öl gemalt eine besondere Lichteinstrahlung hatte. Ich habe, glaube ich, nach 1,5 Jahren angefangen, mein Business zu eröffnen und habe dann halt versucht, beides gut zu integrieren. Habe zu Hause gearbeitet, hatte das Glück, eben auch ein Showroom zu Hause zu haben oder ein Atelier. Nach meinem Studium bin ich dann direkt nach Aalen gekommen, haben uns in Himmlingen ein schönes Fachwerkhaus gekauft und habe geheiratet, habe Frank Schwab geheiratet. Er war letzter Schüler Ottel Eichers aus den Rotis Büros.
Also Grafikdesigner dann.
Genau. Mhm. Dann haben wir gleich unsere Tochter geboren, beziehungsweise ich. Und habe dann halt versucht, ich hatte ja noch diese Kollektion, also die war, es waren schon 70 Teile, das war schon eine große Kollektion der Diplomarbeit und habe die dann peu à peu ausgestellt in verschiedenen Ausstellungen, zum Beispiel in Vaterstetten oder Schondorf in München oder auch, wo war das noch, in der Evangelischen Akademie in Tutzing, auf Schloss Hohenstatt hier in Aalen. Und im Podium hatte ich meine Modeillustrationen ausgestellt. Da kam auch nochmal mein Professor und hat es vorgestellt. Ja, und gleichzeitig war eben auch die Möglichkeit, dass die Kollektion bzw. die Konzeption der Kollektion eine Rundreise durch Europa machen konnte, durch Belgien, durch die Raymond Loewy Stiftung, durch die Auszeichnung, die ich bekam.
Was war das für eine Auszeichnung?
Also es war von der Raymond Loewy Stiftung, das hieß Lucky Strike Junior Design Award. Und da wurde ich eben in Hamburg dann ausgezeichnet mit. Also für die besondere Leistung, eben dieser ökologische Aspekt, also und natürlich das Design.
Und das Ausstellen ist ja eine Sache, aber dann die Mode auch verkaufen, an die Frau bringen in dem Fall, ist wahrscheinlich noch was anderes. Heutzutage macht man eine Internetseite. Wie war das denn damals?
Ja, deshalb musste ich diese Aktion machen, damit man ein bisschen Aufmerksamkeit und Presse bekam. Was heißt musste, ich habe es gern gemacht. Dann gab es nochmal in Schwäbisch Gmünd eine Installation mit 18 Künstlerinnen. Das hieß das Ausbeinhaus. Da konnte ich also auch meine Kunst sozusagen zeigen. Oder wir hatten dann auch eine Performance in diesem Ausbeinhaus Intuition, wo ich dann eben auch einen Film über meine Mode nochmal machen konnte. Dann gab es zum Beispiel die ersten Verkaufsteilnahmen waren 1997. Einmal die erste Teilnahme an der Blickfang Stuttgart. Also da fing dann an, die Kollektion tatsächlich immer noch diese Kollektion zu verkaufen. Ich war dann leer gekauft zum Schluss. Das war sehr eindrücklich. Und eben auch dann weitere Teilnahmen in München, wo ich auch den schönsten Stand, auch einen Preis bekommen habe, oder ein Publikumsauszeichnung.
Hergekauft, wenn du sagst, ich oute mich jetzt als jemand, der vom Modebusiness ganz, ganz wenig versteht. Das heißt, es sind immer Unikate.
Damals waren es immer Unikate. Ja, damals war es wirklich, Unikate, ja.
Genau. Aber dann hast du weitere Kollektionen entworfen oder?
Dann habe ich also eigene Kollektionen. Die erste Alpaka-Kollektion war dann 1998. Und zwar fing ich dann an, in den Einzelhandel überzugehen. Bin nach Ulm gegangen, durch meine liebe Schneiderin, die ich damals hatte, die bei mir gearbeitet hat, die Jana. Und sie meinte, geh doch mal da in diesen Laden, die verkaufen ökologische Mode. Bin ich dahin und habe einfach gefragt, hätten Sie Interesse? Ja, Sie wollen sich eh gerade vergrößern. Und so fing das dann an, so ganz leise und heimlich bin ich dann in den Einzelhandel eingestiegen und es lief gleich eigentlich sehr gut. Dann gab es eben noch Ordertermine in Potsdam, Stuttgart und Frankfurt. Danach habe ich mich weitergebildet, auch wieder in Hamburg bei Professor Tamu Zukondo. Da habe ich eben Drapieren gelernt. Das heißt, da war ich auch eine der ersten. Herr Professor Kondo meinte noch, also mit Strick kann man nicht drapieren, das geht überhaupt nicht. Und es war immer so, dass ich halt einfach, ich kam ja nicht aus diesem Handwerk, sondern ich war ja sehr künstlerisch orientiert und frei und habe mir das auch nicht nehmen lassen und habe dann angefangen, Strick zu drapieren.
Was ist drapieren?
Drapieren ist quasi, man hat eine Puppe vor sich, die hat also bestimmte Maßeinheiten, Brustlänge und sie sind markiert und man nimmt nur einen Stoff und legt ihn auf diese Puppe und versucht dann mit möglichst wenig Schnitten, also die Kunst des Drapierens ist, dass man möglichst wenig Verschnitt hat und möglichst wenig schneiden muss. Aha. Das heißt, also die erste Übung war, wir hatten einen großen Kieselstein und den musste man mit den möglichst wenigsten Schnitten umkleiden. Ah. Und das ist sehr, ja, das ist herausfordernd und es macht sehr viel Spaß. Ja.
Allerdings ist es bei einem Menschen wahrscheinlich noch herausfordernder als bei einem Kieselstein.
Ja. Aber der Vorteil ist eben, dass man jede Maßeinheit nehmen kann und egal für welchen Körper spielen kann. Und das ist, ja, das habe ich immer gebraucht zu diesen konstruktiven, sehr starren Formen, eben auch diese spielerisch-künstlerischen Aspekte mit einzubauen. Das war sehr interessant. Ich habe gestern geschaut, Herr Kondo ist jetzt in Pforzheim. Pforzheim ist ja die Fachhochschule für Mode, die ich auch jedem empfehlen würde, wenn man in die Moderichtung gehen möchte, nach Pforzheim gehen.
Ja.
Und dann habe ich es immer wieder, dann kam auch die Geburt meiner zweiten Tochter, habe immer wieder auch selber Ausstellungen gemacht in Himmlingen, habe dann auch hier im Kunstraum Aalen, das war ein ganz kleines Lädchen von der Christine Autzinger, eröffnet, meine Alpaka-Kollektion verkauft, dann hier in die Ecke quasi.
Ja, du machst Mode, aber nach wie vor nur für Frauen oder gibt es auch für Kinder oder für Männer? Nein.
Ja, tatsächlich habe ich vor 2-3 Tagen das erste Shooting mit einem Mann auch gehabt. Ach. Also das fängt jetzt, glaube ich, auch so langsam vielleicht an, dass ich das so dazu nehme. Aber es gibt eben auch ein paar Produkte oder eben Strickjacken, die für beide gehen.
Mhm. Du hast auch Veranstaltungen hier in der Region organisiert, beziehungsweise warst die Veranstalterin. Das waren, glaube ich, größere Ausstellungsreihen oder?
Ja, also ich habe die internationalen Winterräume ins Leben gerufen. Da habe ich ein Kunsthandwerk übernommen auf Schloss Untergröningen und da kam jetzt natürlich ganz stark wieder so das zum Vorschein, dass ich auch Räume sehr gut einkleiden kann. Mhm. Also ich wusste eben, wer da kommen mag und habe eben Interior verbunden mit Mode, mit Kunst. Und das war eigentlich, also war ein ganz tolles Arbeiten, auch eben auch mit den internationalen Designern und Künstlern.
International, du bist international wahrscheinlich unterwegs jetzt auf Messen, auf Veranstaltungen oder ist es eher im deutschsprachigen Raum in Deutschland?
Also es ist immer wieder mal, also es ist nicht so, dass ich immer international unterwegs bin. Inzwischen ist es so, dass man auch in München sehr gut auf der Fabric Munich Start gut alles kriegt, was man braucht. Ja, also das ist, ich muss jetzt nicht nach New York oder sowas reisen. Dazu bin ich natürlich auch ein kleines Unternehmen und kann ja ab und zu privat fahre ich dahin und oder lass mich inspirieren. Ich mag Kalifornien und San Francisco im Besonderen. Und ja, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da jährlich hinfahren. Mhm.
Dennoch bist du nicht immer hier im Showroom in Aalen, sondern die meiste Zeit schon unterwegs.
Es hat sich eigentlich so ergeben. Ich wollte eigentlich ein bisschen zurücktreten und habe gedacht, ja, Showroom in Aalen, dann können die Kunden kommen. Aha. Aber es ist nun mal so, dass Aalen ist halt, hat nicht diese Kaufkraft, die ich benötige natürlich. Deshalb bin ich immer noch unterwegs, gehe immer noch auf die Blickfang, gehe auf verschiedene große Gartenveranstaltungen, zum Beispiel auf Schloss Bückeburg, das ist eine der größten Veranstaltungen. Jetzt war ich auf Mut zum Hut, das war ganz neu in Neuburg, was auch sehr schön war. Also es gibt ganz viele kleinere, vom BDK organisierte Ausstellungen und die sind auch gut besucht. Und da kommen die Leute auch wirklich zum Kaufen, vornehmlich auch der Textilmarkt in Benediktbeuern. Das ist einfach ein Highlight im Jahr.
Was würdest du sagen, wie viel Teil deines Geschäfts machst du auf solchen Veranstaltungen und was macht das Internet aus?
Oh, das Internet ist, also da ich ja wirklich sehr viel selber konzipiere und mache, ist es so, dass Internet für mich nur dafür da ist, dass meine Kunden bestellen, nachbestellen, dass zum Beispiel, wenn ich Sale-Aktionen mache, dass da natürlich ein größeres Feedback zurückkommt. Ansonsten ist es für mich unglaublich wichtig, mit den Menschen zusammenzuarbeiten und zu verkaufen, weil man da auch ins Mode lebt vom Fühlen. Mode ist nicht unbedingt, da ich ja nicht zu diesen, auch monetär, nicht zu diesen Labels gehöre, die man so mal kurz bestellt, ist es natürlich klar, dass Leute das hier nicht einfach so, ohne mich zu kennen, ohne die Ware zu kennen, so schnell bestellen. Ja, es gibt es inzwischen immer wieder öfter, weil wir auch daran arbeiten, eben viel Wechsel auch in den Fotografien zu machen und so weiter. Aber es ist nicht mein vornehmliches Geschäft, sondern ich mache 90% mindestens oder sogar 95% auf Messen.
Jetzt hast du es gleich zweimal angesprochen, den monetären Aspekt. Ich habe es mir angeschaut. Es ist jetzt auch nicht so unerschwinglich, wie jetzt manche vielleicht denken. Wo liegen denn die Preise für deine Stücke so?
Ja, also es fängt natürlich, glaube ich, auf 100 bis 1400 Euro. Es wird sich da jetzt auch nochmal was tun, weil die Inflation greift in allen Aspekten zu. Das heißt, es wird schon nochmal nach oben gehen. Und auch, es wird für mich auch nochmal eine neue Position. Oder die habe ich mir jetzt langsam erarbeitet. Ich versuche natürlich, viele Frauen abzuholen. Das heißt, ich werde mich nicht nur auf das konzentrieren, dass ich Leute, die viel Geld haben, das leisten. Das war immer so mein sozialer Aspekt auch, dass ich eben Variationsmöglichkeiten habe und für alle da bin, sozusagen.
Was steht denn an für dich in nächster Zeit? Was sind denn neue Ideen, neue Projekte, die dich gerade umtreiben?
Ja, ich habe also eine große Ausstellung, wie gesagt, auf Schloss Bückeburg im Dezember. Habe immer noch so ein quasi so im Hintergrund mein 25-jähriges Jubiläum. Da freue ich mich schon drauf, weil das sind sehr schöne Aussteller da und es ist eine ganz große Veranstaltung. Das ist so mein, daraufhin arbeite ich. Aber bei mir gibt es kaum so eine Vorplanung über mehrere Jahre, sondern es ergibt sich auch natürlich immer daraus, dass ich mir neue Veranstaltungen suche und auch neue Orte suche und man muss sich dafür auch ja jeweils bewerben und man kommt da an oder nicht an und so weiter und so fort. Es gibt jahrelange Plätze, die belegt sind. Also es ist nicht so einfach. Man muss sich für jedes Verfahren neu bewerben. Also mit verschiedenen Bildern oder sowas.
Du hast viel Neues ausprobiert. Gab es denn auch Dinge, die du ausprobiert hast, wo du hinterher festgestellt hast, war vielleicht doch nicht so.
Ja, klar. Ja, okay, ja. Ja, also das gibt's immer und da muss man auch mit rechnen. Ja, mhm. Kann auch mal sein, dass eine Messe nicht gut ist. Aber es gibt ja, natürlich ist es immer, man muss Mut haben. Also man muss Mut haben und Durchhaltevermögen. Ich glaube, das ist das A und O in der Mode. Aha. Und sich nicht beirren lassen, also mit Tiefschlägen. Am Anfang ist man auch noch unerfahren oder ich hatte dann auch immer am Anfang gezweifelt, ich mache vielleicht nicht die richtige Mode. Aber es liegt manchmal schlichtweg daran, dass politische Einflüsse da sind, dass wirtschaftliche Einbrüche da sind, wie 2008. Da muss man einfach durchwaden können. Und ich hatte natürlich auch das Glück, natürlich in diesen Zeiten auch verheiratet zu sein. Inzwischen bin ich aber auch alleine und habe einen neuen Partner, der mich sehr gut unterstützt. Und das ist einfach auch ganz arg wichtig, ja, dass man dass man auch Unterstützung bekommt. Also nicht in monetär, sondern einfach auch natürlich auch emotional, handgreiflich. Also man muss es sich ja vorstellen, man trägt das alles von einem Ort zum anderen. Das ist schon auch hart.
Inwieweit hat dich denn dein Umgang mit Mode als Mensch jetzt geprägt?
Ja, also ich bin ein Mensch, der an, das muss ich echt ausholen, ein Mensch, der, wie gesagt, ganz viel Wert auf Echtheit und Authentizität legt. Es gab natürlich auch immer wieder mal Zweifel, ob ich das, was ich tue, tatsächlich auch wertvoll ist. Ja, wertvoll in dem Sinne von, wenn ich jetzt H&M oder die Mode schlechthin als Oberflächenflow anschaue, dann hat es für mich nicht so einen Wert. Ja. Also Arbeit am Menschen, das war eigentlich eher, das hat sich mehr und mehr herauskristallisiert. Aber das liegt auch daran, dass man natürlich immer seine eigene Geschichte mit einwebt. Das ist ganz normal. Ja. Also wenn man zum Beispiel eine Vivienne Westwood oder einen großen Designer sieht und dann später seine Biografie liest, das ist wie bei jedem Künstler, dann merkt man, aha, das ist so eingewoben in seine Arbeit und das macht es ja eigentlich erst so richtig interessant. Ja.
Für mich steckt es auch ein bisschen in unserem Gebrauch des Wortes Mode, richtig. Wenn man sagt, etwas ist modisch, etwas ist aus der Mode gekommen. Das heißt, mal ist es in Mode, dann kommt wieder was anderes, das in Mode ist. Mhm. Also ist wahrscheinlich auch schwierig.
Also ich finde es ein ganz toller Aspekt. Mhm. Also der Mensch neigt natürlich dazu, an einem festzuhalten. Und ein Aspekt für mich war, mich für die Mode quasi zu platzieren, war nie stehen zu bleiben, immer weiter zu gehen, immer neu zu werden, immer neue Aspekte von sich auch herauskristallisieren, bewusst zu werden. Ja, das kann nur die Mode. Also das kann, das ist der positive Aspekt davon. Es bleibt nie stehen. Und es ist immer im Wandel und es bleibt immer jung. Also für mich ist so, es macht, bleibt für mich. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich, natürlich auch manchmal körperlich, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich von innen heraus alter, sondern es lässt mich echt lebendig sein.
Das ist ein tolles Schlusswort. Vielen Dank, Fee Hartfeld, seit 25 Jahren erfolgreiche Modedesignerin in Aalen.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch. Hat mich wirklich sehr gefreut, dass du da warst.